Body Radio. Hardcore of
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hard Body Radio. Mein Name ist Pierre Lamelli.
Und ich bin Sebastian Hotz.
Ja, die Sendung ist heute quasi zur Hälfte aus dem Orient. Ich bin zurzeit in Istanbul in geheimer Mission sozusagen, während der Sebastian mit mir per Skype verbunden ist. Nee, ich habe hier so einen kurzen Abstecher in die Stadt gemacht, weil der ein oder andere weiß es ja, 2011 bin ich das allererste Mal sozusagen in die USA und habe mich von dem westlichen Kulturgeplänkel dort infizieren lassen und ich dachte, jetzt wäre es mal an der Zeit, dass man ja, mal das Gegenpol dazu bekommt, ja, gerade nach einem Jahr, wie wir es erlebt haben. Gell, der Sebastian kann ein Lied von singen, was wir dieses Jahr alles gemacht haben. Braucht man vielleicht mal ein bisschen was zur Entschleunigung und da dachte ich mir, hier mal was Richtung Osten ist vielleicht ein ganz guter Ausgleich. Dieses Wochenende fand in Fort Lauderdale, also quasi meiner zweitliebsten Stadt nach Fulda, die NPC Nationals statt. Ja, waren ein paar Teilnehmer waren am Start. Ich glaube, es waren 700. Ne, 900 waren es. Entschuldigung, sehe es hier gerade. 900 Teilnehmer am Start. Über 60 Pro-Cards wurden vergeben. Jetzt schreien natürlich hier die einen oder anderen, oh, 60 Brocards, das hier so viel. Du hast dich mal umgehört, was für eine Relation das eigentlich steht, das Ganze. Erzähl mal.
Also erstmal, man muss sich ja angucken, wenn man die Athleten sieht, die hier jetzt eine Pro-Card bekommen, ich gehe jetzt mal zum Beispiel Richtung Men's Bodybuilding, dann muss man einfach mal sehen, wie viele Jahre manche da brauchen, um da irgendwann mal eine Pro-Card zu bekommen. Ist ja nicht so, dass ja jeder Arsch die Pro-Card bekommt, sondern Die haben einfach extrem viele Klassen, weil die so voll sind.
Ja, nicht nur das, das hat übrigens, super Stichwort, ich muss dich unterbrechen. Hier gibt es einen, der hat das Mittelgewicht gewonnen, der heißt Danny Hesters. Und das war dem sein 21. Start auf der National Zone gewesen. Der hat auf der Bühne gestanden, zusammen mit Jay Cutler, Bob Chicarillo, Tony Frim, mit Sean Ray sogar noch. Ja, und er hat 21 Jahre hat er dran gearbeitet, dass er seine Pro-Card bekommt. Also Wahnsinn.
Das ist halt, wenn man sich die Teilnehmerzahlen schon anguckt, das ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Der Sport ist so drüben halt ein Volkssport. Und ich gucke mir bloß mal hier an, wenn ich hier die Männer-Bodybuilding-Klassen habe. Das ist super Heavyweight. Wie viele haben wir da? 16, 19 Teilnehmer. Im Heavyweight, oh Gott, so viel kann ich gar nicht zählen, wahrscheinlich 40 oder was. Also das ist unfassbar, wie vollgestopft die Klassen dort sind. Und man bedenke ja, wie viele so eine große Meisterschaften gibt es in den USA?
Drei.
Du weißt es ja genau.
Ja, drei Stück gibt.
Das ist die Nationals?
Das ist die North American, die USA und die Nationals.
Und dann gibt es aber noch diese Junior Nationals.
Die gibt es auch noch, da gibt es dann auch noch ein paar Pro-Cards, nicht ganz so viele und die ist nicht ganz so renommiert jetzt wie eine von den drei davor. Aber man muss halt auch mal sehen, auf welcher Augenhöhe man ist. Also man kann die Nationals ja nicht mit einer deutschen Meisterschaft zum Beispiel vergleichen, sondern das ist sowas ja auf Europameisterschaft und WM-Niveau. Ich meine, wenn man sich überlegt, Wie viele Leute sich da überhaupt anschicken zu qualifizieren. Du hattest dich doch mal mit einem unterhalten. Wie kommt man denn überhaupt auf die Nationals?
Qualifikation oder was meinst du?
Ja, die haben ja noch die ganzen Local-Shows, die da vorgeschaltet sind.
Ja, ja. Also du hast natürlich in Amerika, wie auch bei uns hast du ja meinetwegen die Ostdeutsche Meisterschaft, dann dein Neckarpokal und so weiter. Bei uns hast du vielleicht so fünf. In Amerika hast du dann halt circa, das schwankt natürlich, je nachdem, welche Klasse du bist. Also die Amerikaner haben so Amateurmeisterschaften, haben die so 200. Aber die sind nicht immer alle Klassen. Also bei denen ist das ein bisschen anders unterteilt, wie auch denen ihre Pro-Shows. Also wir haben jetzt auch, was wir jetzt zum Beispiel berichten, sind ja immer die Pro-Shows, wo auch die dicken Jungs dabei sind. Aber in Amerika sind auch jetzt, die ganze Zeit sind da drüben Pro-Shows. Aber eben meinetwegen nur Men's Physik und Bikini oder nur Frauenfigur oder nur Frauenphysik und Men's Physik.
Oder 2-1-2 gibt es ja auch noch.
Was?
2-1-2 gibt es ja auch noch. Ja, da gibt es ja auch noch die eine oder andere Show, wo es keine offene Klasse gibt.
Und bei den Amateurwettkämpfen ist es da drüben genauso, weil die einfach zu groß sind. Ja? Also, wenn wir hier sehen, die Bikini-Kategorie auch, also, wie viele Teilnehmerinnen das waren, das will ich gar nicht wissen.
Bestimmt 500.
Ja, also es ist unfassbar, wie riesig das wird. Und was ich halt, was man halt auch sieht, ist, dass dieses, dass zumindest in den USA, und die USA ist nun mal, ist nicht die Wiege des Bodybuildings, die lag woanders, aber es ist eben dort, wo der Sport jetzt lebt. Und dort ist absolut kein Trend zu sehen, der sagt, Männerbodybuilding wird kleiner. Nein. Männerbodybuilding bleibt genauso groß, bloß die Menschphysik kommt eben jetzt noch dazu. Also wenn es meinetwegen vorher 700 Teilnehmer waren, sind es eben 900, weil noch 200 zu den Menschphysikathleten eben dazukommen. Also das ist dort halt einfach nur noch größer jetzt, als es vorher war.
Hm. Nee, und wenn man sich dann noch überlegt, ich glaube, ein Start bei den Nationals, da gibt es keine Startlizenz, so wie bei uns, sondern man muss Startgeld bezahlen, so wie beim guten alten Gewichtheben. Ich glaube, jeder Teilnehmer muss irgendwas zwischen 150 und 300 Dollar bezahlen, also ja, nicht schlecht. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch erstmal ein Event und einen Rahmen schaffen, wo man fast 1000 Leute unterbringen kann an Teilnehmern. Die haben ja alle noch Betreuer. Das heißt, da hat man einen Backstage-Bereich, der muss für 2000 Leute ausgelegt sein. Also das kann man natürlich nicht in irgendeiner kleinen Halle machen. Ja, und so eine Halle kostet wahrscheinlich auch gerade in den USA. Ich meine, Fort Lauderdale ist ja jetzt keine Kleinstadt. Da würde es auch so 50.000, 60.000 Euro so eine Halle mal kosten für einen Tag. Und deswegen muss man alles, was man so hört, anzahlen, ja, 60 Pro-Cards, 300 Dollar Startgebühr, das muss man alles mal in Relation setzen zu dem, was halt, ja, noch dahinter steht. Ja, sonst wird's ja jeder machen. Wie schwer es ist, Profi zu werden, haben wir ja jetzt erklärt. Wie schwer man als Profi sein kann, hat jemand anderes gezeigt, mal vor einigen Jahren, nämlich der Greg Kovacs. Der, ich kann mich noch richtig gut dran erinnern, 1996 das allererste Mal sozusagen auf der Bildfläche erschienen, nur als Gerücht sozusagen. Und da hieß es, ach ja, hier, da gibt's einen Typ, ja, der lässt Nasser und alle anderen aussehen wie kleine Kinder, dem sein Kopf ist im Vergleich zu seinen monströsen Schultern winzig klein, er sieht aus wie eine Comicfigur, er macht Beinpressen mit einer Tonne, was weiß ich was. Und die Leute dachten, das wäre irgend so eine Spinnerei, ja, von irgend so einem kanadischen Holzfäller, der irgendwo in der Prärie im Wald lebt. Ja, aber den gab es wirklich. Das war der Craig Kovacs. Der hat dann auch 1996 oder 97 hatte die kanadische Meisterschaft gewonnen mit als Amateur 137,5 Kilo auf der Bühne. Ja, ist jetzt aber leider auch verstorben gestern. Hatte es, glaube ich, Offseason auf 180 Kilo dann auch gepackt. Ja, und ja, Herzversagen. Hast du irgendein Trainingsvideo von ihm gesehen?
Ich glaube zu meinen, dass ich mir da mal was angeguckt habe, aber ich habe es mir nicht intensiv angeguckt, weil ich bin dann, ja, der war mir dann schon Off-Season, das war ein Off-Season-Video, das sah zwar enorm aus, aber ist halt mir persönlich ein bisschen zu, ja, zu großbäuchig gewesen.
Der hübscheste Athlet war es jetzt auch nicht unbedingt. Ja, also so sehr man im Bodybuilding vielleicht auch in Zahlen verliebt ist, ich meine, man muss halt unterscheiden zwischen Bodybuilding und Gewichtheben und Strongman. Also einfach nur schwer und groß zu sein, das reicht nicht, sondern man muss halt eine gewisse Ästhetik auch mitbringen, um im Bodybuilding einfach erfolgreich zu sein. Und die hat ihm natürlich so ein bisschen gefehlt. Hatte natürlich so, sag ich mal, den Ruf als absoluter Superfreak und Seminare auf der ganzen Welt. Auf der FIBO habe ich ihn auch ein paar Mal gesehen. Lustigerweise, wenn man ein bisschen von ihm wegstand, sah der gar nicht mehr so riesig aus, weil halt alles riesig war. Auch die Hände waren riesig, so Gelenke waren riesig, die Proportionen haben ihn einfach weniger eindrucksvoll erscheinen lassen als einen deutlich kleineren Athleten, meiner Meinung nach.
Ja, logisch. Es ist halt, ich denke mal, klar, wenn du dann so ein 1,88 und ob es diesen 180 Kilo bringst, dann siehst du halt aber neben einem anderen Menschen wahrscheinlich dementsprechend aus.
Ja, aber für sich alleine sah der dann doch nicht mehr so eindrucksvoll aus. Ich meine, ist halt vielleicht auch klar, dass 180 Kilo, ob das jetzt Muskeln so oder nennt, ist es halt ganz, ganz extremes Übergewicht. Und 44 ist jetzt kein Alter, Ist aber meiner Meinung nach auch nicht überraschend, dass der an Herzversagen oder irgendwas dann stirbt.
Nee, also es ist auch, also das ist noch nicht mal jetzt, dass ich sage, ach hier, der böse Bodybuilding-Sport, nee, aber wenn man mal logisch denkt, ich meine, wenn du 1,88 bist und 180 Kilo wiegst und eine Off-Season, die dauert ja dann auch schon mal ein bisschen länger und das machst du jetzt und dann machst du das nächste Jahr wieder und wieder und wieder und wieder. Das ist für den Körper einfach so eine enorme Belastung, das ist ja logisch. Ich meine, jeder Fettleibige haben die Organe und das Herz das gleiche Problem, ja. Und da kann jeder, der eine hat Glück und der andere hat eben kein Glück. Ja? Und das macht halt nicht jeder Körper mit. Dazu noch der ganze Stress. Ich meine, so ein fettleibiger Mensch, der hat dann vielleicht dieses Übergewicht und diese Probleme, aber der macht ja ansonsten jetzt nie so viel, der kann sich jetzt nie so bewegen. Und wenn du dazu noch so intensiv trainierst und alles, dann ist das natürlich noch schlimmer für den Körper.
Ja, dann der hat ja auch 10.000 Kalorien oder wahrscheinlich noch mehr reinspachteln müssen, um überhaupt auf die 180 Kilo zu kommen. Das sind alles halt Sachen, ab einem gewissen Maß, Essen ist ja toll und so weiter, aber ab einem gewissen Umfang ist es halt eine Belastung für den Organismus. Ja. Also jeder, der mal vorhat, 180 Kilo zu
Also,
wiegen, merkt euch, ist nicht so besonders gesund.
ja, man muss halt gucken, ja, man darf es halt echt nicht übertreiben, man muss ein bisschen auf seinen Körper hören. Also ich höre das ja auch immer, ja, du bist in der Off-Season viel zu fett und was weiß ich nicht. Aber man muss, solange man sich noch fit fühlt, also ich kann auf die Treppen hochrennen.
Ja, ich sag mal, wenn man ein Problem hat, sich den Hintern abzuwischen, ist man, glaube ich, zu schwer, oder?
Ja, obwohl das auch viel mit den körperlichen Proportionen zu tun haben kann. Ne? Also ich meine, wenn man lange Arme hat, hat man das Problem vielleicht nie. Und wenn du das jetzt sagst, dann denkt sich einer, ach, oh, ich bin jetzt schon übelst übergewichtig, aber ich kann mir noch einen Arsch abwischen, nur weil er lange Arme hat, dann denkt er sich, ach, oh, da geht es mir ja noch gut, wenn der Pierre sagt, daran liegt's, ne?
Kann natürlich auch was mit der Form der Arschbacken dann hinterher zu tun haben, aber das
Was will noch sein?
ist mal was anderes. Wir haben die Woche von einem anderen geschrieben, der nicht gesundheitsbedingt, sondern aus persönlicher Entscheidung den Sport dem Rücken gekehrt hat. Siehe unser Cologne Beachstyle-Gewinner, der Artem Repin. Vielleicht kannst du nochmal die Situation, die dem Ganzen vorausging, auf der deutschen Meisterschaft ganz kurz umreißen, wie die gewesen ist in Bochum.
Top 6, Finale, Artem, erster Platz, bekommt seinen Pokal, bleibt auf der Bühne, erster Platz, Men's Physik bis 1,78, kommt dazu Mario Klempner. Beide wollen den Vergleich anfangen, da wird es gesagt,
Gesamtsiegerstechen.
dass Artem leider doch nicht auf dem ersten ist und bekommt seinen Pokal wieder weggenommen und muss dann nochmal zur Siegerehrung, wo er dann Zweiter wird.
Ja, ist schon ganz schön bitter, muss man schon sagen. Ich meine, wenn man mal so einen Wettkampf gewonnen hat, ist, denke ich mal, absolutes Hochgefühl. Ja, und auf einmal kriegt man den Pokal dann wieder weggenommen. Ist natürlich scheiße. Ja, ich meine, die Leute, die es jetzt verursacht haben, haben es mit Sicherheit nicht mit Absicht gemacht. Ja, es hieß ja, man hat sich da in der Zeile verlesen. Ist für alle Beteiligten mit Sicherheit scheiße. Denkst du aber, der hat überreagiert, wenn er sagt, hier, also ich mache jetzt gar keine Wettkämpfe mehr?
Ich denke, dass er das selber noch nicht mal hundertprozentig ernst meint, weil das Ding ist, so kurz nachdem sowas passiert ist, so eine Über, also ich, also wenn ich jetzt an mich denke, ich hätte wahrscheinlich noch schlimmer reagiert und das schon auf der Bühne. Von daher finde ich, naja, von daher finde ich sogar gut ab, ne, dass da nichts passiert ist. Aber jetzt im Nachhinein sowas zu sagen, ich denke jetzt einfach mal, dass das noch ein bisschen eine Überreaktion von ihm selber ist. Er wird in den nächsten Wochen sich denken, was habe ich hier für eine Scheiße gelabert? Und natürlich mache ich weiter, das war meine erste Saison. Wer erstmal so erfolgreich, also wer kann das von sich behaupten, in irgendeiner Sportart so einen Start hinzulegen? Ja?
Ja,
Also.
allererste Gewinner beim Cologne Beachstyle. Ich sag mal, wir hatten 80 Leute am Start und der Artem gewinnt gegen die, vollkommen zu Recht auch. Und das ist schon herausragend und meiner Meinung nach das Idealbild eines Men's Physik-Athleten. Also
Ja.
der soll mal ruhig weitermachen. Auf der anderen Seite, man muss halt auch verstehen, für viele Leute dreht sich das Leben nicht um Wettkämpfe. Ich meine, der hat ja auch so seinen Spaß am Sport. Ich meine, er kann weggehen, er kann in der Disco sein, die Mädels können ihm Küsschen zuwerfen und er kann ja seinen Sport trotzdem genießen, ohne dass er da so ein Glaspokal bekommt, sondern da ist sein Pokal vielleicht langhaarig, langbeinig und zum Anfassen. Keine Ahnung. Ja, also
Ist richtig.
das, ich sag mal, die Szene hat ja auf unterschiedliche Art und Weise darauf reagiert. Die einen haben gesagt, ja, hier, das ist ja so ein Weichei, weil der jetzt nicht weitermacht. Ich meine, das ist halt, was man sich als Priorität setzt. Und wenn man halt sagt, ich habe keinen Bock, mich da vor so vielen Leuten zu stellen und mich vor 700 Leuten zum Affen machen zu lassen, um mir da den Pokal wegnehmen zu lassen. Ich bin in meinem Bekanntenkreis oder da, wo ich halt sonst so mein Leben verbringe, da habe ich viel mehr Genugtuung in der Art und Weise, wie ich meinen Sport lebe, dann ist es halt auch okay. Und ich denke mal, jeder will ja als Bodybuilder respektiert und akzeptiert werden. Und komischerweise, das Bodybuilding ist teilweise so ein, wie soll ich sagen, die Leute sind so engstirnig teilweise, dass sie keine eigene oder andere Meinung akzeptieren wollen. Da sollte sich jeder mal an die eigene Nase fassen und mal ein bisschen Toleranz walten lassen.
Richtig. Ja. Nee, da muss ich voll und ganz zustimmen. Also, wie gesagt, das ist auch seine eigene Sache. Und ich verstehe auch nie, wie man da jetzt... ja, schlecht drüber reden mag oder so, weil, wie gesagt, er ist kein Profisportler. Also wenn jetzt jemand sagt, oh, was ist denn das für ein Athlet? Also im Prinzip ist es ein Mensch, der das als Hobby irgendwo nebenbei mit in sein Leben unterbringt, so wie jeder andere Bodybuilder das auch macht oder machen sollte. Also wer jetzt als Amateur sein Leben darauf auslegt und nichts anderes macht oder denkt, dass es sein Leben ist, da ist ja irgendwas falsch, weil dein Leben ist es nur, wenn du damit auch das, was auf den Tisch kommt, verdienst und das, wo du schläfst, verdienst. Und das wird wahrscheinlich bei ganz, ganz wenigen der Fall sein, die dann natürlich sich eher Gedanken darüber machen müssen, weil das ist ja dann denen ihr Job, aber es ist ja nicht aus dem sein Job oder von sonst irgendeinem Amateur, die können ja machen, was sie wollen. Wenn sie sagen, ich hab keinen Bock, dann haben sie halt keinen Bock. Ne? Also zwingt ihn ja niemand. Das ist ja Amateurbasis. Ist nicht umsonst Amateur.
Genau so schaut's aus. Und deshalb verfolgt mal weiter das, was ihr liebt. Ob ihr jetzt auf der Bühne seid oder ob ihr nur im Studio euch austobt oder uns in unserer illustren Radiosendung jede Woche fleißig zuhört. Ja. Ich höre jetzt gerade wieder, das Gebet beginnt. Und deswegen, das Mittagsgebet beginnt hier. Ja, der Imam ruft schon. Und deshalb verabschiede ich mich. Ja?
Nein.
Oh, stopp, ja, es gibt was. Ah, es gibt ja was.
Der ist immer
es gibt viel ja was.
Zu schnell, ne? Und wenn ihr wüsstet, unter welchen Bedingungen ich hier dem zuhöre, das geht so,
Das beruht auf Gegenseitigkeit.
Also, ganz wichtig, nächste Woche, da gibt's was Megamäßiges zu gewinnen. Oh. Ja, was es ist, sage ich noch nie, aber es ist vielleicht für einen eingefleischten Bodybuilding-Fan noch viel besser, als für 1.000 Euro Supplemente zu bekommen. Also,
komm, sag's doch. Letzte Woche gab es ja hier House of Pain T-Shirt. Ja, dann davor hatten wir einen ganzen Schwung Goldstimmen T-Shirts verlost. Was gibt's denn jetzt? Nee, stopp. Letzte Woche gab's hier Autogramm von Markus Hoppe und ein leckeres Weide-Eiweiß.
Richtig.
So, also was kann man sich jetzt anziehen oder anrühren? Oder was ist es?
In der nächsten Woche gibt es ein Autogramm, was ich euch mitgebracht habe, von Mr. Olympia, von Franco Colombo.
Phänomenal. Was, oder? Phänomenal. Deswegen, ihr müsst nächste Woche anhören, wenn wir wieder auf Sendung gehen und wir euch dann sagen, wie ihr das bekommen könnt. Und deshalb bis zum nächsten Mal mit Pierre Lamilli
und Sebastian Hobbs. Body Radio.